Willkommen bei Less of the Same, dem Podcast gegen kreative Eintönigkeit. Heute mit einer Frau, die ich mal als Tsunami kennenlernen durfte. Und der Name ist Programm. Sie ist Marketing-Expertin in der Automobilbranche. Seat, Audi, VW, you name them. Einer Branche, die sich gerade mitten in einem der größten Umbrüche ihrer Geschichte neu erfinden muss. Susanne Franz bewegt sich genau in diesem Spannungsfeld zwischen Tradition und Transformation, zwischen globaler Marke und lokalen Communities, zwischen Millionenbudgets und der Frage, wie Marketing heute überhaupt noch Menschen berühren kann. Und vielleicht auch zwischen zwei Geschwindigkeiten, also einmal der ruhigen, strategischen Markenarchitektin und Tsunami, die Dinge gerne mal etwas schneller mit voller Energie bewegt. Ich freue mich sehr auf dieses Gespräch. Herzlich willkommen bei Less of the Same, liebe Sue.
Ja, hallo, liebe Charlotte. Schön, dass ich da sein darf. Freue mich jetzt ganz besonders auf die nächsten 30 Minuten und auf deine Fragen, die mit Sicherheit auch wieder sehr überraschend und spannend fürs Publikum sein werden.
Schauen wir mal, ob ich dich damit überraschen kann. Du hast mal gesagt, VW sei eine der wenigen wirklich ikonischen Marken der Welt, eben neben Nike und Apple. Was macht für dich eine Marke wirklich ikonisch und vielleicht noch spannender? Ist es einmal Ikone, immer Ikone oder kann man Ikonizität auch wieder verlieren?
Also fangen wir mal an mit einmal Ikone, immer Ikone. Ich glaube, ikonisch ist was Nachhaltiges und das bleibt. Das heißt aber nicht, dass man in der Gegenwart weiterhin ikonisch ist, weil irgendwie, man wird ja ikonisch sowieso, wenn man die Vergangenheit betrachtet. Du gehst ja nicht rein und sagst, hey, ich werde eine ikonische Marke, sondern das entwickelt sich und plötzlich bist du eine Ikone. Und ich glaube, du bleibst eine Ikone. Wie so ein bisschen sind voller Ikonen. Und sie sind immer noch beliebt und sie sind toll, finden aber vielleicht nicht mehr im Alltag der Menschen statt. Wie wird man eine Ikone? Ich glaube, wenn man wahnsinnig viele Menschen bewegt, damit meine ich jetzt nicht nur im Automobilbereich über Mobilität, dass du wahnsinnig viele Menschen bewegst von A nach B, sondern du Bestandteil im Leben von vielen Menschen bist und dort verortet bist und Menschen emotional bewegst und mit auf die Reise nimmst und ja, unverkennbar eigentlich. Was Ikonen ja verbindet, ist, dass sie irgendwie jeder kennt. Auch wenn du keine Berührung hattest, hast du doch irgendwie eine Berührung über Dritte. Es entwickelt sich ja. Also es ist ja nicht, dass ich auf ein Blatt Papier schreibe, so morgen habe ich folgendes Produkt und das wird eine Ikone, sondern im Laufe der Jahrzehnte und wenn wir uns angucken, wenn wir das Beispiel Volkswagen nehmen oder auch andere starke Marken, dann sind sie über einen sehr langen Zeitraum ein wichtiger Bestandteil im Leben der Menschen.
Wie schafft man es, eine wirklich ikonische Marke in die Zukunft zu bringen, ohne dabei die Vergangenheit zu verlieren?
Naja, das sagst du ja gerade, das ist ja die Kunst, sind wer wir sind und Marken sind auch das, was sie sind. Und Transformation heißt ja, dass du das, was du bist, zukunftsorientiert oder zukunftsfähig machst. Und eine Transformation ist ja auch ein Thema, was sich keiner ausgesucht hat, sondern sich aufgrund von geopolitischen neuen Verhältnissen, von soziologischen neuen Prozessen, gesellschaftlichen Ordnungen Dinge verändert haben und du dich dann ja quasi da rein transformierst und dass du den Menschen wieder auf Augenhöhe begegnest. Oder am Ende des Tages, wir reden ja über Marketing, dass du Probleme löst, die jetzt zeitgemäß sind oder die jetzt da sind. Und deswegen sind wir ja in Transformation, weil sich Dinge verändern. Das heißt, Status quo halten macht keinen Sinn, wenn alter Status quo heute nicht mehr gewertschätzt wird. Und das ist ein Prozess. Also auch das ist ja nicht, dass man, na, wie macht man das? Also erstmal glaube ich, dass man immer wahnsinnig viel zuhören muss und am Puls der Zeit sein muss und Kunden verstehen muss, weil darum geht es ja auch am Ende des Tages. Es geht ja um Kundenbefriedigung. Und da halt hinzuhören, wo sind denn die Veränderungen? Und was müssen wir denn tun, damit wir den Status quo mit verändern können, um zeitgemäß bleiben zu können. Und das sehen wir ja gerade, das hat jetzt gar nichts mit Automobil zu tun, das sehen wir ja in der gesamten Markenlandschaft oder in der gesamten Industrie, wie Kundenbedürfnisse sich verändern aufgrund, ne, nochmal, geopolitische Situationen, neue gesellschaftliche Strukturen, es fing mal an mit Millennial, heute reden wir über Gen Z, ganz anderes Konsumverhalten, komplette Neuordnung und dementsprechend müssen wir uns halt tatsächlich auch anpassen und uns da rein transformieren. Und das ist ich finde, es ist ein täglicher Prozess. Ich glaube, ich habe es vor Jahren mal gesagt, Transformation ist kein PowerPoint. Vor vielen Jahren war das schon eine PowerPoint-Präsentation, weil man ja festgestellt hat, dass sich Dinge verschieben, neuordnen, bis eigentlich angefangen war mit der Digitalisierung. Ne? Das war ja so der erste große Megatrend, wo ja auch das Wort Transformation immer mehr an Bedeutung bekommen hat und zunächst ein strategisches PowerPoint-Dokument. Du sagst das immer ganz gerne, das strategische PowerPoint. Aber es muss ja irgendwo mal manifestiert werden, wo die Reise hingeht. Und wenn wir dann sehen, du kannst deinem Trend nicht entgegenwirken, Trend ist Trend, also gehst du mit. Aber was muss ich denn tun, um mitgehen zu können? Das ist etwas, was du jeden Tag machst. Ich glaube, ich habe kein Rezept dafür. Ich kann auch nicht sagen, ja, morgen ist das so, weil wenn ich das sagen könnte, dann würde ich wahrscheinlich heute gar nicht mehr hier reden, sondern ich würde auf irgendeiner Insel liegen. Aber was die Zauberei ist, ist zuhören und gucken, immer wieder hingucken. Was muss ich tun? Wie muss ich mich anpassen? Was ist der nächste Schritt? Und man muss ja auch wahnsinnig viele Menschen mitnehmen. Wenn man in Komplexitäten arbeitet, dann muss man halt auch die gesamte Komplexität irgendwie angucken und die gesamte Struktur mitnehmen, um sich transformieren zu können. Es gibt ja mittlerweile in vielen Unternehmen ganze Transformationsabteilungen, die sich nur damit beschäftigen, die Menschen mit auf die Reise zu nehmen, um strukturelle Anpassungen zu machen, Prozesse zu verändern. Was ja nicht einfach ist. Ne? Wir lieben ja unsere, ich sage mal, marvelous Routinen. Wir sind ja so ein bisschen da drin festgefahren in unseren Routinen, was überhaupt nicht schlimm ist. Ne? Also ich finde es nach wie vor auch in Ordnung, dass man sich morgens einmal aufstehen die Zähne putzt, wenn das eine Routine ist. Aber wenn irgendwann jemand sagt, nee, es macht erst 2 Stunden später Sinn, ne, dann muss ich mich da transformieren und da hinkommen. Aber das ist ein Prozess. Man darf halt nicht müde werden. Und man muss auch Baby Steps akzeptieren.
Transformation generell Big Topic. Es transformiert sich ja gerade einiges um uns herum und wahrscheinlich auch in uns drin. Inwiefern würdest du sagen, dass Transformation ein, in Anführungszeichen, passiver Prozess ist, weil wir sprechen ganz viel über, man muss sich anpassen, den Veränderungen, die im Außen passieren, oder wenn sich gerade eh schon so viel verändert, wirklich auch ein aktiver Prozess, also dieses Mitgestalten. Wie siehst du da die Gewichtung, gerade auch im Marketing, wenn man sich als Brand ja neu aufstellt?
Aktiv. Ja, weil, wie das ich gerade schon sagte, das ist kein Buzzword mehr, es ist kein Dokument, sondern es passiert. Mhm. Also wir sind ja mittendrin. Es ist ja nicht mehr, dass man darüber redet, wir müssen uns transformieren, sondern wir sind ja inmitten der Transformation. Und deswegen bin ich der Meinung, dass, also wir sind momentan in der Phase, du musst aktiv sein. Mhm. Viele Tools, jetzt wahrscheinlich werden wir gleich sowieso ankommen beim Thema KI, hatten wir auch vergangene Woche schon mal das Gespräch dazu. Aber wir sind ja mittendrin. Die Tools sind da, Veränderung ist da. Also müssen wir jetzt aktiv sein, um es an den Start zu bringen. Mhm. Wahrscheinlich ist so ein bisschen die Wahrheit auf beiden Seiten. Es gibt Fachbereiche oder es gibt Themenfelder, da ist eine Passivität gefordert, wo es um strukturellere Anpassungen geht. Aber im Marketing per se glaube ich, dass wir komplett schon in der aktiven Phase sind.
Du arbeitest ja auf globale Brands, die aber natürlich auch lokale Märkte unterschiedlich bedienen müssen, weil gerade auch Transformation ist ja etwas, was natürlich im großen Ganzen stattfindet, aber eben auch im Kleinen. Wie schaffst du da den Spagat, beidem gerecht zu werden?
Ich weiß gar nicht, ob das ein Spagat ist. Ich mache ja mal gerne den Vergleich, dass eine Marke ist eine Marke und hat eine DNA, wie wir das als Person ja auch haben. Wir sind alle DNA-basiert. Und dann geht es darum, das Ganze lokal so zu implementieren und zu adaptieren, dass es noch den Local Flavor hat und auch den Bedürfnissen lokaler Kunden gerecht zu werden. Also wir sind ja viel, das Leben ist Vielfalt und viele Länder, viele unterschiedliche Kulturen, das sollte man schon respektieren. Aber nichtsdestotrotz bleibt meine DNA meine DNA und die der Marke bleibt die DNA der Marke. Und darum geht es doch, dass mit dieser DNA in anderen Märkten Heimat zu finden. Und das schaffst du nur, wenn du regionale Bedürfnisse berücksichtigst. Also das keine Marke der Welt schafft es, ohne kulturelle Bedürfnisse zu berücksichtigen, sich so global aufzustellen. Das ist one fits all. Ich habe es noch nicht gesehen. Selbst die allergrößten Marken der Welt passen sich ja auch dann den Themenfeldern an.
Ja, du hast, was das angeht, auch mal gesagt, wenn man seine Zielgruppe verstehen möchte, Zielgruppenverständnis sei kein Bauchgefühl, sondern eine klare Methodik. Wie sieht diese Methodik aus? Kannst du das beschreiben? Und bleibt trotzdem irgendwie auch Raum für Intuition?
Also in der Raum für die Intuition, der ergibt sich daraus. Ich sage immer, wenn wir, also alles, was methodisch ist, ist ja das, was im Vorfeld anfängt. Also wenn man Zielgruppen verstehen will, sich mit Zielgruppen auseinanderzusetzen, sei es jetzt rein in Zahlen, Daten, Fakten oder sei es auch kulturell mal hinzuhören und zu fühlen und zu verstehen. Und da sind wir wieder beim Thema Zuhören, anderen Kulturen zuhören, anderen Regionen zuhören, sich ein Bild zu machen. Kann man das alles alleine? Nein, ist ja auch ein Riesenteam dahinter. Ne? Man muss ja am Ende des Tages irgendwie eine Quintessenz bilden. Und dann ist und bleibt es natürlich auch ein Bauchgefühl, um Zukunft zu gestalten. Und das ist ja auch was wir alle so ein bisschen verlernt haben. Aber wenn man bei sich ist und mal auf seinen Bauch hört, ist der Bauch eigentlich immer der bessere Ratgeber. Man sollte ihn nie ganz ausblenden, positiv wie negativ. Und ich glaube dann auch, um Zukunft gestalten zu können, also Grundverständnisse von Gegenwarten, also sprich Zielgruppen oder Märkten zu haben und dann intuitiv zu sein, gepaart mit einem guten oder sehr guten Vorstellungsvermögen. Ist es jetzt ein Bauchgefühl oder ein Vorstellungsvermögen? Kommt Vorstellung aus dem Bauch oder aus dem Kopf? Da scheiden sich ja auch so ein bisschen die Wissenschaftler. Aber ich glaube, das brauchst du schon, um Zukunft gestalten zu können, dass du das, was du hast, in die Zukunft projizierst, aber schon so ein Bild hast, wie es sein könnte, weil dann kannst du auch dem ganzen Thema hinterherlaufen. Deswegen ja, Intuition und Vorstellungsvermögen sind, glaube ich, schon 50% der Party.
Weil du gerade sagst, zuhören. Wie schaffen wir es denn wieder besser zuzuhören und wirklich offen zu sein für verschiedene Meinungen? Das ist ja so ein bisschen Thema des Podcasts, Less of the Same, dass in Zeiten von Algorithmen eben immer mehr vom Gleichen uns zugespielt wird und es immer schwieriger wird, wirklich mit offenen Ohren und offenen Augen alles wahrzunehmen, weil halt einfach schon so ein Filter dazwischen kommt.
Naja, wer sagt das denn? Ne? Das sind ja auch so Thesen und so Annahmen. Ich bin ja bei dir, ne? Less of the same. Das ist vielleicht von uns so ein Anspruch, Berufsethos vielleicht auch so ein bisschen. Aber am Ende des Tages, wie du ja selber sagst, wir bedienen Algorithmen und der Algorithmus, der spiegelt ja nur das wieder, was eigentlich jetzt gar nicht diskutiert, ich muss einen anderen Namen, aber eigentlich so, ne, was Lisi Müller möchte oder Max Mustermann. Um so ein bisschen traditionell zu bleiben. Ja, und wenn es denn funktioniert, und jetzt sind wir wieder ne, bei Marke, Marketing und Problemlösung oder was ist denn unsere Aufgabe, aber wenn das funktioniert und wenn die Gesellschaft das gerne so möchte, nicht, dass jetzt meine Meinung ist, aber so grundvorausgesetzt, wer sind wir dann zu sagen, das Falsche ist?
Mhm.
Ist less of the same besser als same, same, but different? Das sind ja manchmal nur Nuancen, die da sind. Also mich beschäftigt das ja auch. Wie gesagt, ich habe da auch keine klassische, traditionelle Lösung. Ich glaube auch, dass wir, glaube ich, viele Dinge neu erkennen müssen, aber auch respektieren müssen, dass dieses für uns ungeliebte Sea of Sameness ja irgendwie in diesem aktuellen Verdrängungswettbewerb funktioniert.
Absolut. Also bei dem Format Less of the Same geht es auch weniger darum, dass anders automatisch besser ist, sondern wirklich dieses, wie bleibt man offen für möglichst viele Perspektiven. Deswegen komme ich gerade drauf, weil du sagst, zuhören. Ich fände es total schön, möglichst viele Menschen und Meinungen immer zu hören. Aber es wird immer schwieriger, die wirklich an sich ranzulassen, weil unsere Geräte, unser Alltag uns schon so derart in unsere Bubbles einschließt, dass es immer schwieriger wird, wirklich zu echten neuem Input und auch zu echter Inspiration zu kommen, glaube ich.
Da bin ich bei dir, aber es gibt ja auch noch eine analoge Welt. Und ich glaube, da sind wir auch alle so ein bisschen selbst für verantwortlich. Da sind wir wieder bei dem Thema. Es gibt also dieses, ich glaube, es gibt einen großen gesellschaftlichen Anteil, die lassen sich beschallen und hinterfragen das gar nicht. Und ich glaube, es gibt einen gesellschaftlichen Anteil, wie du es ja auch gerade machst, die Themen zu hinterfragen und reicht mir das? Also ich kann dir sagen, mein Algorithmus, mir reicht das nicht, aber das ist ja meine persönliche Wahrnehmung und da bin ich auch Gott sei Dank selbstbestimmt. Und manchmal ist es auch ganz gut, mal aufzuräumen. Egal wie digitaler Footprint ist, den kann man ja aufräumen. Du kannst den Algorithmus ja auch austricksen, indem du mal auf die Suche gehst, indem du neugierig bleibst, indem du dich mit anderen Themen auseinandersetzt und schwuppdiwupp bist du in einem ganz anderen Algorithmus drin.
Mhm.
Ich habe es jetzt mal spaßeshalber auch probiert, mal versucht, in so einen Algorithmus reinzukommen. Wirklich, weil ich total neugierig war, weil es war für mich so unvorstellbar und ich wusste auch gar nicht, dass das wieder ist. Ich habe es aber tatsächlich in einem analogen Medium aufgenommen, dieses Thema Size Zero. Also ich persönlich war wahnsinnig überrascht, dass wir da gerade wieder hintendieren, dass wir wieder eine wahnsinnige Welle an magersüchtigen Anfang 20-Jährigen haben, männlich wie weiblich übrigens, dass die Kliniken voll sind. Getrieben auch durch Algorithmen und dann gibt es ne, bestimmte Hashtags, ich wiederhole das jetzt gar nicht, weil wir gar nicht dazu animieren, da weiter reinzugehen. Und wenn du da einmal drin bist, weil ich wollte das sehen, und du kannst dir gar nicht vorstellen, was für eine Flut du dann bekommst von Videos, die das Thema tackeln. Und schwuppdiwupp bist du in diesem Algorithmus drin. Mhm. Also musst du dir selber wieder aufräumen, ne? Sofort löschen, nicht mehr reingehen oder was auch immer. Aber das ist ja Selbstbestimmung.
Mhm.
Und ich glaube, das schaffen wir nur, indem wir selbstbestimmt bleiben, dass wir andere Perspektiven wahrnehmen und zuhören können. Ich glaube aber, wie du es ja selber sagst, bist du in einem Algorithmus drin, dann kommt nichts Neues rein. Du musst halt auf die Suche gehen nach neuen Dingen. Aber das war doch schon immer so. Wenn du dieses Neugierige und Dinge neu zu entdecken und mal, keine Ahnung, analog sich auszutauschen, das hilft eigentlich immer.
Wir sind ja grundsätzlich eher von der Fraktion der neugierigen Menschen. Sprich, das ergibt sich ja dann automatisch, dass man mal irgendwie Sachen recherchiert zu verschiedenen Themen. Gibst du aber auch einfach random ab und zu mal ganz absurde Sachen ein, sodass du deinen Algorithmus brichst? Ich meine, du bist ja in der Automobilbranche so ein bisschen zu Hause. Hier von der Werbung kommend, das Internet denkt über mich sowieso, ich bin ein total seltsames Wesen, weil ich ganz viele unterschiedliche Themen habe, in die ich mich wochenweise komplett reinnerde. Das ist sowieso lustig, was einem da dann angezeigt wird. Aber brichst du das sozusagen vorträglich, dass du sagst, so, okay, und jetzt gebe ich mal was Axolotl ein?
Ja, ja. Also oft ergibt sich das dann ja auch. Und das ist ja auch spannend, ne? Dann siehst du was und man klickt sich das ja mal weiter und dann kommst du da rein. Aber nochmal zum Thema zurück, weil du es gerade sagst, Automobil, ne? Du kennst seit über 30 Jahren Automobil, unterschiedlichste Marken. Kannst du dir vorstellen, wie vielen Automobilmarken ich digital folge. Also entweder, weil es Arbeitgeber waren oder weil ich neugierig bin, ne, oder wie man sich da so durchfährt. Und deswegen finde ich es natürlich so spannend, deswegen hinterfrage ich die Dinge ja auch, weil es machen mir jetzt keine tiefen Freundschaften damit. Aber ich bin 56 Jahre alt. Die digitale Welt müsste denken, dass ich in einem absoluten Kaufentscheidungsprozess bin bei Automobil, weil ich mir so viel Automobil anschaue. Wenn es hochkommt, kriege ich so 2-3 Mal im Jahr Automobilwerbung ausgespielt.
Wow.
Jetzt kommen wir wieder zu dem Thema Zielgruppendefinition. Frau 56 ist wahrscheinlich nicht die Zielgruppe, die geklickt wird zur Ausspielung.
Mhm.
Ja, dann ja die Frage, wie kann das denn sein, dass ich das gar nicht bekomme?
Mhm.
Wenn es jetzt wieder um Marketing und Vermarktung geht. Also ich bekomme das nicht oder ich bekomme auch keine Luxusuhren.
Mhm.
Irgendjemand verantwortlich dafür, es wäre auch immer, definiert ja, okay, da und dahin, ne, da mache ich die Häkchen, da und dahin wird ausgespielt. Ist ja nicht, dass du was reingibst und der Algorithmus automatisch und am Ende sind ja immer noch Budgets dahinter. Und da wird ja auch geframed und da werden Rahmen gesetzt. Und ne, was ist wie lukrativ? Also irgendjemand wird es ja bestimmen dann am Ende des Tages. Bekommen das nicht.
Mhm. Ja, krass.
Ja, das finde ich halt so irre. Also User-Generated Content funktioniert halt immer, wenn es ein Algorithmus auch angeht, wie sich das dann ja so ein bisschen fortpflanzt. Aber in dem Moment, wenn es kommerziell wird, gehöre ich zu einer Zielgruppe, die in der Welt, in der ich zu Hause bin, dann aber persönlich immer nicht stattfindet. Ich stelle die Frage ständig. Ne? Das ist...
Mhm.
Ich bin ja also eigentlich high potential, aber bei vielen Themen und ich bekomme das nicht mehr. Meine Tochter bekommt das Ding und du hast jetzt gar nicht das Geld dafür.
Mhm.
Ja. Selbstreflexion oder dieses, ne, wie du sagst, less of the same, das steht und fällt mit uns. Wie neugierig sind wir, neue Dinge zu erfahren, dahin zu gucken und ich versuche immer wieder Menschen zu inspirieren, einfach neugierig zu bleiben.
Ist das etwas, was uns verloren geht gerade als Menschheit generell?
Das ist jetzt echt eine harte Schwarz-Weiß-Frage, weil du jetzt irgendwie so ein Ja oder Nein haben möchtest. Ne? Eine persönliche Meinung, ja. Ich habe ja auch mal Soziologie studiert, deswegen kann ich aus der Expertise heraus, glaube ich, auch so ein bisschen dann plaudern, ohne dass es jetzt schwarz-weiß oder negativ aufstößt. Wir sind schon eine ganz schöne Gesellschaft geworden, die sich beschallen lässt.
Mhm.
Und das merkst du ja auch am Unmut der Menschen. Also egal wie, jeder beschwert sich darüber, dass wir alle so grumpy sind, überall hackt man nur drauf, nur negative Botschaften. Aber auch da bin ich doch selber für verantwortlich, positive Botschaften zu setzen. Na, jemanden anzulächeln, statt blöd anzugucken. Das ist ja eine menschliche Selbstentscheidung. Und deswegen glaube ich schon, ja, dass wir uns ganz schön beschallen lassen, statt zu beschallen.
Hm. Darf ich auch mal was fragen? mich beschäftigt das Thema der Macht der Budgets, des Geldes hier in diesem Kontext. Also wir reden jetzt natürlich da irgendwie darüber, über unsere individuellen Verhaltensweisen, aber jetzt arbeiten wir ja alle auch in Märkten, die sehr stark unter Druck sind. Also du mit der Automobilindustrie in Deutschland ja nachlesbarerweise. Wie ist es da mit dem Durchbrechen von Mustern und mit neue Wege gehen und mit Mut, kann man sich das leisten überhaupt, wenn man unter Erfolgsdruck steht?
Also Budgets sind endlich, Budgets sind gesetzt, Budgets geben auch einen Rahmen vor. Aber am Ende entscheiden wir ja auch, wo das Budget hingeht. Und in der Regel geht es dahin, wo es am effektivsten und am effizientesten eingesetzt ist. Da sind wir ja noch gar nicht beim Mut. Und wenn ich einen neuen Weg gehe, ist ja nicht einfach so, hey, hier ist ein neuer Weg, mach mal, sondern den definierst du ja auch. Wege werden definiert oder sollten definiert werden, dass sie Sinn machen. Und dann macht es schon Sinn, einen Budget-Shift auch in einen neuen Weg zu gestalten oder zu machen oder da rein zu investieren. Wenn es denn Sinn macht oder wenn es lösungsorientiert ist, wenn es Sinn macht, ein Problem zu lösen, dann sollte man auf den neuen Weg gehen. Aber da sind wir wieder bei, du musst ja auch offen sein für neue Wege. Also die müssen dir ja vorgeschlagen werden oder du musst den Mut haben, sie zu definieren und zu sagen, hey, wir probieren das mal aus. Und das ist ja nicht, dass wir das so komplett aus dem Bauch heraus machen, sondern man guckt sich ja schon Business Cases an oder analysiert und guckt mal da rein, dass man das Geld nicht, was eh endlich ist, zum Fenster rausschmeißt. Aber der Mut ist schon da. Und ich glaube auch, dass viele auf der Suche sind nach neuen Wegen. Aber es gibt halt zu wenig.
Eigentlich sagen ja fast alle Unternehmen, sie wollen Innovation. Also wir sehen das ja auch, wenn wir gebrieft werden, uns was Kreatives, Neues auszudenken, soll es ja natürlich innovativ und neu sein. Aber am Ende entscheiden sich Kunden dann doch sehr oft für die sicherste Lösung. Wie schafft man in einem Konzernraum wirklich Platz für Ideen, die auch zunächst mal ein bisschen unbequem sind?
Das ist, glaube ich, klassisches Leadership. Also na, du bist ja nicht eine One-Man-Show oder One-Woman-Show, sondern es sind ja Teams. Und ich finde, wenn man Teams inspiriert und Raum gibt für neue Ideen und dann auch, also nicht nur hier kommt man mit einer neuen Idee, um sie dann in die Schublade zu packen, sondern wirklich, wenn du deine Teams inspirierst und ermutigst, auch mal neue Ideen und neue Wege aufzumachen, dann kannst du das auch durch die Prozesse durchmanövrieren und durch die Systeme. Die Thematik ist halt immer nur, neue Wege zu definieren. Und das ist ja auch so ein bisschen so die Krux, in der wir sind, dass Rahmenbedingungen, also auch gerade juristische Rahmenbedingungen, sich ja auch so krass im Laufe der Jahrzehnte verändert haben, dass ja dein Korsett wahnsinnig eng geworden ist. Und mit einem engen Korsett ist Innovation natürlich auch ein bisschen schwieriger. Also das heißt, du musst immer die Spielregeln wahren und parallel innovativ sein unter gegebenen Voraussetzungen. Wir wissen das selber, vor 10, 15 Jahren waren viele Innovationen viel schneller machbar. Jetzt hast du ein tolles, innovatives Konzept und dann kommt das Aber, weil die Spielregeln oder das Korsett halt so eng ist, dass wir kaum noch den Raum haben. Das glaube ich auch so ein bisschen, dieses Sea of Sameness ist auch gestaltet dadurch, dass alle Kommunikationstreibenden, egal welcher Industrie, ist unser Korsett sehr, sehr eng geworden.
Ich habe ja ganz persönlich so ein bisschen die Theorie, dass es durchaus was bringt, möglichst oft viele unkonventionelle Ideen vorzuschlagen, in den Raum zu stellen, auch wenn sie dann nicht umgesetzt werden. Ganz einfach, weil sich die Menschen dann so ein bisschen dran gewöhnen. Und das erste Mal erschrecken sie vielleicht noch, aber beim 40. Mal ist dann der Schock nicht mehr ganz so groß und die Wahrscheinlichkeit, dass man sowas dann umsetzt, sehr viel größer.
Ja, aber dann sind wir wieder bei Leadership Skills. Oder dein Führungsstil so ist, dass du Leute einlädst, dich zu überraschen oder ermutigst, mal Dinge neu zu denken. Das lieben ja auch alle. Also es ist ja nicht, dass man da auf Granitplatten beißt, sondern genau das, was du sagst. Also je mehr du in den Raum reingibst, desto mehr entwickelt sich das ja auch. Also Inspiration ist ja auch was, was ich irgendwie, finde ich, immer so vervielfältigt.
In der Werbung sieht man ja oft eigentlich nur Varianten ein und derselben Idee, also immer gleiche Dramaturgie, gleiche Bildsprache, gleiche Narrative. Wann hast du das letzte Mal was gesehen, wo du dir echt dachtest, so wow, das ist wirklich anders, hat mich überrascht?
Ich habe ja so ein bisschen mit der Frage gerechnet, beschäftigt mich jetzt auch tatsächlich schon so die letzten 24 Stunden so ein bisschen. Mir persönlich fällt es schwer, da eine Antwort zu geben. Also ich kann das jetzt nicht so rausfeuern. Aber das war so der Gedanke, der dann entstanden ist, tatsächlich heute früh. Wann das immer passiert, ist eigentlich zu Weihnachten. Mhm. Und ich glaube, alle dürfen dann, wenn so dieser emotionale Monat Dezember vor der Tür steht, und der ist, glaube ich, für die ganze Welt gleich emotional, dann passieren diese Sachen, wo du dann so denkst, wow. Da habe ich mal so diese Wow-Momente, alles ist ganz anders und das finde ich toll. Meine These von heute Morgen, weil ich über diese Frage nachgedacht habe. Im Alltag, also die anderen 11 Monate, da fällt mir das auch zunehmend schwieriger, mal sozusagen so, boah, eine Berufskrankheit ist man da, so Überraschungsmomente, wo ich denke, boah, das ist so relevant, das ist genau auf den Punkt, das bedient eine Zielgruppe. Aber wie du schon sagst, die Bildsprache ist dann die Bildsprache oder die Execution ist die Execution. Da bin ich dann manchmal von den Insights beeindruckt. Das finde ich dann irgendwie so ganz mutig oder ganz toll. Das fasziniert mich dann auch. Klar ist es dann die Bildwelt, die mich umhaut, wahrscheinlich nicht, weil alles irgendwie schon so gesehen wurde. Ich finde, es muss einen auch nicht immer umhauen. Ne? Es muss mich berühren. Und berühren tut es mich immer im Dezember.
Und da denkst du wahrscheinlich an diese rührenden, langen TV-Spots, die dann immer rauskommen, oder?
Ja, aber auch in kurz, ne? Also ob lang oder kurz, aber genau das meine ich, es kommen sehr emotionale, weil alle auf dieser Emotion arbeiten. Und dann, ich weiß gar nicht, warum das so ist, auch ein Thema, mit dem man sich auch beschäftigen könnte, aber dann wird es auch total differenziert. Und dann bist du auch bei allen Marken, dann sind alle so in ihrem Markenkern und der wird emotionalisiert auf die Zielgruppe. Und da finde ich, da gibt es immer wunderbare Wow-Momente. Mein Wow-Moment waren übrigens, oder sind auch immer noch, jetzt glaube ich schon 2 Jahre in Folge, sind die Amazon-Damen, die hodeln gehen.
Ja.
Ja, also das ist was, das berührt mich heute noch, da freue ich mich schon wieder drauf, das sehen zu dürfen. Das hat mich, ich glaube, vor 2 Jahren oder vor 3 Jahren kam das und das hat mich echt fasziniert und berührt, weil es so anders war.
Und hier habe ich ein Zitat aus dem sehr empfehlenswerten Podcast What's Next Agencies. Da hat Andreas Lier von der Agentur Huth und Wenzel gesagt, Markenführung findet heute im Wesentlichsten in Social Media statt. Wie siehst du denn das? Gerade jetzt in diesem Kontext auch mit Berühren.
Jetzt muss ich dem Andreas tatsächlich widersprechen. Oder ich persönlich, weil wenn wir über Markenführung reden, für mich ist Marke die Gesamtheit aller Erlebnisse, die ich mit einer Marke habe. Und das größte Erlebnis ist nicht die Kommunikation, das größte Erlebnis ist das Produkterlebnis. Und da findet Marke statt, in meinem Daily mit dem Produkt. Und das hat für mich immer die oberste Priorität. Und da heraus kommt das ja. Und am Ende ist dann die Kommunikation ja das Ergebnis einer guten Markenführung. Oder nochmal was Neues übersetzt wird, um neue Menschen für die Marke zu begeistern. Das ist mal so eine Interpretation von Social Media. Aber da finde ich, Markenführung fängt an und endet in einer Customer Relationship. Wenn das jetzt komplett auf Social Media ist, dann gebe ich ihm recht. Glaube ich aber nicht. Sondern auch das sind ja Berührungspunkte an unterschiedlichsten Touchpoints. Aber ich glaube, dass die Erlebnissicherstellung, das ist der Kern der Markenführung. Und da steht das Produkt im Fokus.
Und in der Kommunikation? Welche Kanäle, würdest du sagen, sind die wichtigsten?
Ich würde mich da gar nicht so überzeugen lassen, dir jetzt eine Antwort zu geben, was ist der wichtigste Kanal. Es geht auch wieder darum, dass wir in der Kommunikation einen Auftrag haben, ein Problem zu lösen. Mit einer Kreation und dann mit einer Distribution. Und dann würde ich doch dahin gehen, wo der Kunde ist. Wenn wir Produkte haben, die in Zielgruppen, die in Social nicht stattfinden, dann würde ich sagen, dann ist vielleicht analoge TV-Gerät nach wie vor das beste Medium. Ich kenne Unternehmen, die haben zu 100% 15 Sekunden auf TV, vielleicht schon 6 Wochen, zack, geht der Abverkauf hoch, dann ist wieder Pause. Die würden überhaupt nicht in andere Umfelder gehen. Mhm. Das ist eine sehr, sehr stark digital getriebene Plattform, die das machen.
Wenn du dir wünschen könntest, dass Marketing in 5 Jahren anders funktioniert als heute, was müsste verschwinden, dass wieder mehr Kreativität entsteht und mehr Raum für less of the same, also dass wirklich Neues entsteht?
Was müsste verschwinden?
Mhm.
Ich glaube, wir müssen erstmal in die Neuordnung wieder reinkommen. Also ich weiß gar nicht, also verschwinden müsste, glaube ich, aktuell gesellschaftlich ganz schön viel. Und ich glaube, wir brauchen erstmal wieder eine Neuordnung, um uns dann auch wieder einordnen zu können und den Mut zu haben, Dinge zu tun. Weil ich glaube, ich will jetzt gar nicht sagen, dass wir alle per se mutlos sind, weil ich finde auch nach wie vor, dass es hervorragende Ideen gibt. Es gibt hervorragende Kreationen und es macht den Menschen ja nach wie vor Spaß. Die Problematik ist ja die, was dann am Ende des Tages bei rauskommt, weil es im Laufe des Prozesses sich weichspült, aufgrund der Rahmenbedingungen. Ne? Das kann man jetzt nicht sagen. Nee, jetzt haben wir hier gerade wieder die Situation. Wenn wir das machen, dann würden wir da. Also jetzt sind wir wieder in diesem Korsett.
Mhm.
Und Mut ist natürlich auch mal so ein großes Wort, weil Mut, nur um mutig zu sein und gegen irgendwas anzuquaken, das kann ganz schön teuer werden. Ne? Das sollte man auch besser, ja, oder du triffst Leuten auf den Flips oder du bist ja, das ist ja auch ein bisschen anders als vor 15 Jahren. Du bist ja auch wahnsinnig schnell in so Shitstorms dann drin, weil du halt gesellschaftlich nicht konform verhalten hast, sagen wir es mal so. Dann kippt die Lage. Und ich glaube, das würde ich mir wünschen, dass in all den Veränderungen, in denen wir gerade sind, in der ganzen Neuordnung, in der wir sind, dass da mal so ein bisschen Ruhe reinkommt und dass man wieder den Raum dafür hat, mutig zu sein. Aber ich finde, Mut im Business-Kontext muss man auch immer so ein bisschen behutsam mit umgehen. Ich meine, gerade wenn du was falsch machst, ist auch ganz schnell sehr, sehr teuer. Und das heißt, ich muss die nächste Klippe runterspringen und weiß nicht, was dahinter kommt. Aber du musst ja immer dieser halbe Schritt über die Kante. Den würde ich mir natürlich auch wünschen, dass wir den wieder gehen können. Aber leider geht diese Kante mal weiter zurück.
Ja, kreative Eintönigkeit entsteht ja oft nicht, weil es zu wenige gute Ideen gibt, sondern eben zu viele Kompromisse auf einer eigentlich nicht so schlechten Idee.
Ja, viele Gremien, viele Kompromisse, viele Meinungen, das hat sich natürlich im Laufe der Jahre auch verändert. Ich will das gar nicht schönreden oder ich will es auch nicht verurteilen, weil Dinge verändern sich, wirtschaftliche Situationen verändern sich, Märkte verändern sich, dementsprechend auch Entscheidungswege oder Entscheidungsprozesse. Und wenn wir jetzt mal über Marketingkommunikation reden, reden wir auch immer über sehr viel Geld.
Mhm.
Also dieses, wissen wir selber, gute Filme, gute Kampagnen, da ist ja viel Handwerk dahinter, das ist ja alles gerechtfertigt. Dann redest du über eine ganze Mediaplanung, also da ist ja schon sehr viel dahinter, ohne dass du, jetzt wieder beim Vorstellungsgespräch, ohne dass du weißt, dass es funktionieren wird. Man versucht ja mal bestmöglich. Aber ich glaube, dass wir wieder ein bisschen mehr Mut haben sollten und weniger Angst, Fehler zu machen.
Mhm.
Also ne, jeder hat ja seinen Anspruch, dass er fehlerfrei ist. Wir wissen alles, was wir nicht sind. Und deswegen grenzt man ja auch die Risiken ein. Und das ist auch richtig, weil das ist unternehmerisches Handeln, dass du das abwägst. Aber so ein bisschen mehr Mut, Dinge zu manifestieren, dran zu glauben und so eine ganze Bewegung dahin zu bringen, das würde ich mir wünschen, dass das in 5 Jahren wieder da ist.
Like a tsunami.
Ja.
Bring things around.
Ja.
sehr persönliche Frage, musst du auch nicht beantworten, wenn du nicht möchtest, aber was war in deinem Leben ein großer Fehler oder eine sehr riskante Entscheidung, wo du Mut hattest und der Plan nicht aufgegangen ist, du aber im Nachhinein sehr viel daraus gelernt hast, also es dich trotzdem weitergebracht hat?
Ich habe schon viele Entscheidungen in meinem Leben getroffen, die mich persönlich betreffen, ohne dass ich wusste, wie es dann morgen ist und habe immer daraus gelernt.
Mhm.
Also auch, ich glaube, 2012 war es, glaube ich, da bin ich bei Alfa Romeo damals raus, ohne die nächste Anschlussfunktion zu haben. Und dann bist du dann am Tag 2 zu Hause und denkst so, war das jetzt alles so richtig? Also du überlegst ja schon mal und dann, ja klar, war das richtig so, jetzt gehen wir mal weiter und dann zack, geht's dann in die nächste Position. Also auch mal Entscheidungen zu treffen, die für mich halt wichtig waren, aber ins Ungewisse hinein.
Mhm.
Aber wenn du ins Ungewisse reingehst, dann denkst du zunächst sowieso, oh, war das jetzt ein Fehler, weil es ist ja alles ungewiss. Und dann kommt wieder, ne, I believe. Und dann gehen wir weiter. Natürlich habe ich in meinem Leben häufiger schon Entscheidungen dieser Art getroffen, damals in Spanien zu gehen, ohne fließend Spanisch zu sprechen und einfach mal so zu probieren. Das haben ja viele Menschen in ihrem Leben gemacht. Aber natürlich gehst du auch da in was Ungewisses rein und weißt nicht, ob es funktioniert. Aber ich habe nie drüber nachgedacht, dass ich scheitern könnte. Ich bin immer ja positiv nach vorne. Und wenn, ist das auch nicht so schlimm. Ich sage immer, ich habe keine Angst zu verlieren, aber mehr Lust zu gewinnen.
Schön. Gibt es dann überhaupt Fehler in dem Sinne? Oder schlechte Entscheidungen? Oder liegt gute Leadership vor allem auch darin, einfach mit jeder Entscheidung und allen Konsequenzen, die sich mit ihr ergeben, einfach gut weiterzugehen.
Ja, ich glaube, das hast du genauso auf den Punkt gemacht. Ich glaube, das bedeutet ja Leadership. Du musst ja im Leadership auch wahnsinnig viel Verantwortung übernehmen. Und wenn du das nicht kannst, also mit allen Konsequenzen, und das macht dich dann, glaube ich, auch zu einem guten Leader. Macht nicht jeder.
Schön. So, das war schon very less of the same. Famous last words.
Auf eine inspirierende Zukunft.
Auf eine inspirierende Zukunft. So machen wir das. Vielen, vielen Dank
für
das Gespräch.
Danke.
Danke.
We'll be right back.